Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Heute sprechen wir über das neue Album Lost Weekend von der wohlbekannten Phoebe Bridgers, die wir in dieser Sendung ja auch schon mal besprochen haben, vor langer, langer Zeit. Habe ich gelesen, nämlich 2020. Ich dachte, das wäre irgendwie vor 3 Jahren gewesen.
Nee.
Na gut. 2020. Außerdem hören wir The Art of a Fake Love von Hummus Vacuum. Und wir reden über Melancholie, bevor wir, für alle, die uns im Internet hören, ein Distelhäuser alkoholfrei verkosten. So nämlich.
Genau. So machen wir das.
Dann starten wir doch direkt mal mit dem ersten Album, oder?
Machen wir. Und zwar starten wir mit Lost Weekend und Phoebe Bridgers. Die kommt aus Kalifornien und hat bereits als Kind angefangen, Gitarre zu spielen und Songs zu schreiben. In ihrer Jugend trat sie in Los Angeles in Open-Mic-Abenden auf und spielte unter anderem in der Punkband Sloppy Jane. So hieß die Band, in der sie gespielt hat. Ihr erstes Soloalbum kam dann 2017 raus und hieß Stranger in the Alps. Und darauf findet man eigentlich schon genau das, was ihr Markenzeichen werden sollte, nämlich filigrane Gitarren, zurückgenommene Arrangements, eine fast zerbrechlich wirkende Stimme und Texte, die so zwischen Trauer, Entfremdung, schwarzem Humor und sehr genauer Alltagsbeobachtung pendeln. Lost Weekend nun ist im August 2026 erschienen, also unlängst, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im Monat August, in dem wir uns jetzt auch immer noch befinden, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Es ist Bridgers erstes Soloalbum seit Punisher aus dem Jahr 2020, also immerhin seit 6 Jahren und das dritte Album insgesamt. Produziert hat das Ganze ein 5-köpfiges Produktionsteam, neben Phoebe Bridgers selber Tony Berg, Ethan Gruska, Jack Antonoff und Alex G. Das Album umfasst 16 Stücke und dauert ca. 50 Minuten. Und bezieht sich, zumindest der Titel von diesem Album, bezieht sich auf Charles Jacksons Roman The Lost Weekend aus dem Jahr 1944, der dann später auch von Billy Wilder verfilmt wurde, die ganze Geschichte. Nun, das nimmt also Bridgers als Vorlage und macht daraus eine Reflexion über das Leben an sich und als solches, über das Leben, was eben aus den Fugen geraten ist. Auf dem Album verarbeitet Bridgers offenbar außerdem das Ende einer Beziehung und gleichzeitig den Tod ihres Vaters, von dem wir sogar eine Voicemail auf diesem Album hören können. Was sagen wir dazu? Wie finden wir das?
Wir finden das erstmal sehr interessant, ne, weil dieser Gitarren-Indie sich hier ja bei ihr ein bisschen weiterentwickelt hat. Es wird ein bisschen elektronischer. Manchmal wird es fast ein bisschen surreal, was so die Klänge angeht. Mhm. Und dann kommt sie wieder zurück zu so einem sehr indie-folkigen Sound zwischendurch, das, für den man sie kennt. Also das macht durchaus Spaß, ist sehr abwechslungsreich. Auch ist ihre Stimme nach wie vor sehr nahbar, sehr intim, manchmal geradezu geflüstert und das macht immer wieder ja so eine sehr persönliche Atmosphäre, passt auch toll zusammen mit dem Artwork, finde ich, des Albums. Das ist alles so irgendwie persönlich und direkt, nicht künstlerisch und künstlich überhöht oder sehr so glattgezogen oder so, sondern es soll immer irgendwie menschlich sein, habe ich den Eindruck, und das schafft sie sehr gut. Auch in dem Kontrast zwischen den etwas elektronischeren Klangräumen, Entschuldigung, zwischen etwas elektronischeren Klängen und ihrer oft halt sehr zarten Stimme, ich finde, das ergibt ein tolles Gesamtbild. Und so hören wir hier natürlich eine Menge Synthesizer, wir hören Drum Machines, es gibt zwischendurch, du hast schon die Voicemail erwähnt, ein paar Soundcollagen. Es klingt alles sehr, sehr echt, aber auch sehr detailverliebt, sehr persönlich. Hin und wieder klingt es ein bisschen viel, weil so viele Dinge passieren, so viele Dinge aneinandergereiht oder übereinander geschichtet sind. Und das wird an manchen Stellen in manchen Songs auch Programm sein und gewollt sein, weil es einfach, ne, wenn man emotional ein bisschen überfordert ist, wenn es zwischendurch einfach um Dinge geht, die damit zu tun haben, mit die man verarbeiten muss oder so, macht das sicherlich als Stilmittel schon Sinn. Es gab aber immer wieder Punkte, wo ich dachte, puh, das kannst du aber auch 200 Mal hören und hörst noch was Neues. Also da passiert einfach sehr, sehr viel gleichzeitig, obwohl es so einfach wirkt auf den ersten Blick. Sehr, sehr spannend gemacht. Insofern, ja, es ist wunderbar zu hören. Also bei all dem, was ich gerade gesagt habe, ist das ja nicht anstrengend. Es ist auch kein Popalbum, aber es ist auch nicht anstrengend. Es ist höchstens ein klein bisschen zu lang. Wenn ich eine Kritik finden wollte, dann, dass es mir ein bisschen zu lang war. Meinetwegen hätte man gern 2, 3 Songs weglassen können. Aber der Rest, hervorragend. Phoebe Bridgers, genau das, was ich von ihr hören wollte, weiterentwickelt mit neuen Dingen und trotzdem mit all den alten Stärken. Also durchaus ein gutes Album.
Ja, und ich finde, man hört auf diesem Album auch mal wieder ihre Fähigkeit, persönliche Erfahrungen nicht eher als so eine Art, nicht einfach so als so eine Art Tagebuch zu vertonen, sondern daraus eine so eine größere emotionale Landschaft zu machen. Das finde ich schon ziemlich grandios. Wir hören ja, wie du gerade zu Recht gesagt hast, neben den akustischen, sehr intimen Passagen auch Ambient-Flächen und elektronische Klänge und sogar Vocoder-Effekte, zum Beispiel direkt im ersten Song des Albums. Das ist dann doch schon eher außergewöhnlich für sie. Auffällig ist auch, wie stark Bridgers mit Opulenz arbeitet. Also alles ist sehr viel größer als auf den Alben davor. Da war es ja alles etwas, wie soll man sagen, zurückgehaltener, etwas intimer, etwas karger. Also sie ist nicht einfach nur mit einem neuen Punisher dahergekommen, sondern die 6 Jahre dazwischen haben offensichtlich ihre musikalische Perspektive verändert. Dieses Album ist ein Album über Verlust, Trauer, Beziehungen, Erwachsenwerden und die Frage, ja, wie man nach einer persönlichen Katastrophe überhaupt wieder ein einigermaßen normales Leben lebt. Und da kommt dann was zum Tragen, was sie schon immer unfassbar gut konnte und kann, nämlich die Fähigkeit, über sehr traurige Dinge zu sprechen und zu singen, ohne sentimental zu werden. Also sie kann einen Satz über den Tod, über Depressionen, über Einsamkeit oder eine kaputte Beziehung schreiben, ohne dabei pathetisch zu werden. Und das dann wieder eben mit diesem schwarzen Humor so ein bisschen aufzulockern. Ja, dann lacht man vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle und dann merkt man eine Sekunde später, dass der Satz eigentlich eine ziemlich schreckliche Situation beschreibt. Und deswegen ist das, was Phoebe Bridgers macht, auch nicht einfach traurige Musik, weil sie Traurigkeit mit einer gewissen Distanz, Selbstironie und dem schon erwähnten schwarzen Humor verbindet. Und deswegen ist das auch keine Musik für eine Generation. Also ähnlich wie bei The Cure, die ja auch gerade von den jungen Menschen zum, ich weiß nicht wie vielten Mal, wiederentdeckt werden. Wir haben es mit einer ausgesprochen klassischen Form der Lyrik zu tun, finde ich. Nämlich Beobachtung, Verdichtung und Ambivalenz. Und eine gute Pointe hinten raus. Finde ich mega. Sie ist also keineswegs die drollige und leicht schwermütige Indie-Songwriterin aus Los Angeles. Sie hat mit Künstlern wie Taylor Swift zusammengearbeitet, darf man ja auch nicht vergessen. Sie hat ihr eigenes Label Satisfactory gegründet und einen beträchtlichen kulturellen Einfluss natürlich auch entwickelt, ne? Weil Phoebe Bridgers ist ja nur nicht irgendwer. Und sie hat etwas gemacht auf diesem Album, was ich liebe. Es gibt nämlich auf diesem Album was ganz Tolles und das ist nämlich Dramaturgie. Das Album beginnt mit einer Geschichte und endet mit der Reprise des Titeltracks. Und dadurch bekommt das Album was Geschlossenes. Man hat am Ende nicht unbedingt das Gefühl, dass alles gut geworden ist, auf keinen Fall. Das ist ja bei Phoebe Bridgers nie so. Eher, dass die Ich-Erzählerin wieder an einem Punkt angekommen ist, von dem aus sie weitergehen kann. Das ist fast schon so wie so kleine Kurzgeschichten. In einer insgesamt größeren Kurzgeschichte vielleicht. Nicht? Also das ist durchaus Prosa, kann man sagen. Eingebettet, ja, vielleicht musikalisch eingebettete Prosa, so vielleicht. Die Produktion finde ich wirklich klasse, obwohl ich ja eigentlich eher so ein Fan bin von diesen transparenten, klaren Sachen. Und hier bei Phoebe Bridgers, das Typische für sie ist ja, und nun ist es ja ein Team von mehreren Leuten, die das hier produziert haben, deswegen variiert das auch so ein bisschen, aber dieses leicht verwaschene, vernebelte, das passt natürlich auch total zu dem Ganzen, was sie so macht. Das finde ich schon ziemlich gut, weil es einfach auch, hier ist die Produktion wieder Teil des Ganzen. Hier passt es einfach gut, Teil der Kunst, wenn man so will. Da hat das Produktionsteam schon ganze Arbeit jeweils geleistet bei den jeweiligen Songs. Ja, also ich finde, das Ganze ist ein unfassbar großartiges Album. Ich habe das so oft gehört. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Lost Weekend ist halt ein Album über das Weiterleben. Punisher war halt ein Album über das Verlorensein. Das macht total Sinn. Es ist das Album danach. Nicht weniger traurig, aber eben erwachsener. Warum? weil es eben nicht mehr davon handelt, dass alles kaputt und weg ist, sondern davon, wie man trotz alledem weitermacht. Das gefällt mir richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ich schon erwähnt habe, ist dieses Album zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr erschienen, also im Jahr 2026, und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das, bei mir läuft das sehr schnell, aber ich behalte mir vor, das noch 200 Mal zu hören, also ja. Da habe ich noch Arbeit vor mir.
Ich, bei mir rennt das und ist auch ein Anwärter auf Album, auf einer der Alben des Jahres. Aha, definitiv. Schön. Also, wir haben gehört Lost Weekend von Phoebe Bridgers und es gab ein Läuft von Jenny und ein Rennt von mir.
Kommen wir damit zu etwas ganz anderem, wie so häufig. Wir kommen zu Hummus Vacuum und The Art of a Fake Laugh. Hummus Vacuum ist eine ja nicht annähernd so bekannte Band wie Phoebe Bridgers. Ist eine Emo- und Punk-Band aus Columbus, Ohio, die sich so ein bisschen die sich so bewusst ein bisschen ironisch und nicht ganz ernst zu nehmen, gleichzeitig aber halt, wie das für Emo so notwendig ist, sehr emotional ernsthaft gibt. Die Band verbindet gern so klassisch traurige Emo-Themen, die ja gerne mal sehr selbstmitleidig sind, so auch hier auf diesem Album, mit sehr spielerischem Sound, ein bisschen albernem Humor und natürlich diesem ja pop-punkigen Sound. Ja, das ist wirklich was ganz anderes. Und es gibt auch nicht so viel zu erzählen über diese Band. Ich fand es allerdings ein interessantes Album. Wie ging es dir damit?
Gemäß des Genres haben wir es natürlich mit einem Album voller Energie zu tun. Das ist jetzt keine so große Überraschung. Es handelt sich um eine Mischung aus ernsten, hymnischen Emo- und Power-Pop-Elementen. Natürlich wird gescreamt. Es ist lyrisch. Es ist humorvoll, es ist exzentrisch, wenn es um die Lyrik geht, es ist frisch und energiegeladen, hatte ich ja schon gesagt. Und es ist am Ende des Tages auch irgendwie ein gelungenes Album. Wir haben es durchaus mit musikalischer Vielfalt zu tun, mit einer ordentlichen Schippe Humor, das ist ja immer ganz gut. Und es ist nur 33 Minuten kurz, das ist gut, also man hat nicht versucht, irgendwie so ein Filmmaterial hier reinzufüllen. Also eine richtige Entscheidung gewesen. Ansonsten ist es eben, und das muss ich natürlich sagen, es ist halt einer dieser Alben. Ich habe ja durchaus immer so die ein oder andere Freude an so Alben. Ne? Also produziert ist es eben, wie so Alben produziert sind. Also in allererster Linie natürlich mal wieder dick. Das ist ja alles das, was ich nicht so gerne mag. Wer mich kennt, weiß das. Und irgendwie ist mir die Musik auch zu fröhlich. Die Musik wohlgemerkt. Es erinnert mich so ein bisschen an diesen typischen Punk der Nuller, Green Day, GmbH und Co. KG, Weezer und so Zeug. Und das ist dann bei mir so ganz schwierig. Das ist wie bei dir mit dem deutschen Sachen, wenn es so um Blumfeld und Tokotronic geht, das ist bei mir wirklich, da sagt mein Hirn irgendwann, oh, weiß ich nicht, so, also ich habe keinen Zugang dazu. Alles ganz nett, alles ganz hübsch, gute Melodien, gute und drollige Texte, drollige Interludes übrigens auch, alles gut, es ist halt amerikanisches Gedöns, wenn amerikanisch dann Folk oder Singer-Songwriter für mich oder Indie oder gerne auch mal Alternative, aber diese Art von Musik ist auch aus einer Zeit, in der ich froh war, dass es Radiohead, Tokotronic und Blumfeld gab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weder dieser Eurobeat noch dieser amerikanische Punk machen was mit mir. Es geht nicht an mich ran, wie man blöderweise immer so schön sagt. Ne? Das macht nichts mit mir, das spricht nicht zu mir. Das ist ein gutes Album, spielt aber bei meinen Alben des Jahres wirklich tatsächlich eine untergeordnete bis gar keine Rolle.
Das habe ich mir fast gedacht. Ja, das ist wieder dieses Genre, womit ich irgendwie aufgewachsen bin, deswegen hat es immer irgendwie so ein
verstehe ich total.
Einen positiveren Aspekt, als es vielleicht haben sollte. Aber stimmt, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie das weiterlebt oder wie auch wiederbelebt wurde die letzten Jahre. Ich finde, was sie gut machen, ist so diese Melodie. Also sie haben sehr gute Hooks. Und die Songs sind sehr kurz, die liefern und dann sind die wieder vorbei. Das ist, ne, also sie können auf jeden Fall Songs schreiben, das funktioniert gut, das macht irgendwie Laune, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es ist halt wirklich sehr gut gelaunt, ne? Die Texte handeln halt dann davon, was man alles falsch macht oder was andere Leute falsch machen oder warum alles schlimm ist. Aber mit diesem, ja, typisch tanzbaren, gut gelaunten, auf den ersten Blick einfachen, aber in diesem Fall ja dann doch auch häufiger mal ins komplexere, abdriftenden Sound. Und manchmal wird es auch richtig ernsthaft. Also es geht durchaus um so Krisenerfahrungen der Moderne, sage ich mal. Von psychischer Gesundheit, über Drogenkonsum, irgendwelche enttäuschten Ambitionen, weil die Welt nicht mitspielt. Klar, Selbstsabotage, das ist quasi das zentrale Thema des Emo. Und immer mit dieser bissigen Selbstironie, ne, die sich selbst auf die Schippe nimmt und nicht ernst nimmt, was eigentlich sehr ernst ist. Also an der Stelle wären sie sich vielleicht mit Phoebe Bridgers manchmal einig, auch wenn sie sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben. Aber dieser Umgang mit eigentlich sehr ernsten Situationen, so unterschiedlich er ist, beides setzt irgendwie auf Hoffnung und Weitergehen und damit umgehen können, weitermachen. Also an der Stelle durchaus eine gute Botschaft. Mhm. So. Aber, das kann ich vielleicht schon mal vorher verraten, auch für mich spielt das Album keine Rolle bei den Alben des Jahres. Okay. Aber ich fand es einen schönen Ausflug in dieses Genre, das mich irgendwann mal so geprägt hat. Haben sie gut gemacht. Doch, doch. Das schon.
Ja, das heißt,
ist es wahrscheinlich kein Wunder, wenn wir es bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Mhm.
Ja, das läuft.
Ja, bei mir auch. Das läuft. Es gab ein Läuft von Thorsten und ein Läuft von mir.
So nämlich.
So, damit kommen wir zu unserem wunderbaren philosophischen Thema heute, was da sehr gut reinpasst in unsere beiden Alben.
Das finde ich auch.
Und zwar die Melancholie. Oder vielmehr Melancholie, Verlust oder Erkenntnis hast du so schön genannt. Mhm. Bei Melancholie muss man ja immer vorher mal einmal drüber sprechen, worüber sprechen wir hier eigentlich. Im philosophischen Diskurs habe ich jetzt sehr viel Melancholie weniger als so diese nostalgische Traurigkeit gelesen, die man vielleicht umgangssprachlich so damit meint, sondern eher um einen Schmerz, der gleichzeitig eine tiefe Einsicht mit sich bringt und natürlich auch Melancholie als so ein bisschen veraltetes Wort für Depression oder für so eine Zwischenform zwischen Depression und Traurigkeit, die auf jeden Fall eine gewisse Intensität hat an Schmerz, die nicht mit einfacher Traurigkeit irgendwie zu bezeichnen ist. Und an der Stelle ist dann natürlich auch interessant zu schauen, ist Melancholie eher Verlust, ist es eher Erkenntnis? Ich würde nach den Dingen, die ich bei unseren Lieblingsphilosophen und auch ein paar unerwarteten Kandidaten gelesen habe, zur Erkenntnis tendieren. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit dem unerwartetsten Kandidaten an. Und zwar mit Sigmund Freud, um den kamen wir nicht drum rum. Der hat nämlich mal einen Aufsatz geschrieben.
Um den komme ich immer rum.
Manchmal möchte ich auch einfach ihn überspringen. Fand es aber ganz interessant, weil er mal einen Aufsatz geschrieben hat, Trauer und Melancholie. Hier natürlich, ne, das Wort Melancholie auch viel stärker in Richtung Depression, was ja erst später geprägt wurde.
Ja, das muss man sowieso sagen. Melancholie war auch früher eigentlich genau das. Ne? Melancholie ist heute was anderes als früher.
Ja.
Genau. Das ist wie mit Schwermut. Heute würde man Schwermut, Schwermut, okay. Früher war genau Schwermut Depression. Weil man das Wort Depression nicht kannte. Ja. Weil es auch gar nichts gesundheitlich Relevantes war damals. Man dachte halt, ja, der ist halt doof. Der ist halt entweder traurig oder miesmüttig oder was hat er denn, was guckt er denn so böse oder so traurig und so. Ne? Ja, genau. Mhm. Also das war damals halt noch nicht so, haben die halt noch nicht so verstanden, die Menschen.
Da hat sich unser Blick ein bisschen geändert. Genau. Was allerdings geblieben ist oder was ich zumindest eine interessante Idee fand oder Unterscheidung fand, ist, dass er Trauer als so eine bewusste Reaktion auf einen konkreten Verlust bezeichnet, der halt zeitlich begrenzt ist und normalerweise halt dazu führt, dass man irgendwas neu ordnet. Zum Beispiel jetzt, ne, wenn man einen Menschen verloren hat, dann trauert man eine Weile. Man sortiert sich irgendwie neu und seine Identität und sein und so weiter und dann ist es vorbei irgendwann. Oder zumindest das Schlimmste überstanden. Der Schmerz ist irgendwie abgeflacht. Melancholie ist bei ihm allerdings dann intensiver und auch zeitlich unbegrenzt. Da ist, was eigentlich verloren gegangen ist oder was einem fehlt, ist eher unbewusst und unklar. Und so kann dann auch entstehen halt sowas wie Selbstabwertung oder eine Störung des Selbstbezugs. Ne? Er ist dann natürlich sehr mit Blick auf Störungen und Krankheiten irgendwie unterwegs. Aber diese Unterscheidung zwischen dem zeitlich Begrenzten und dem zeitlich Unbegrenzten, also dem eigentlich so einem Grundkonzept von unklarem Verlust, fand ich irgendwie schon mal eine interessante Idee in Bezug auf das Wort Melancholie. Dann bin ich noch gestolpert über Walter Benjamin. Der wird nämlich in der Sekundärliteratur gerne unter Melancholy Philosophy diskutiert. Interessant, hatte ich auch so noch nicht auf dem Schirm. Er spricht unter anderem über Melancholie im Barock und dass Melancholie eine ganz eigene Erkenntnisform sein kann. Hier sind wir also schon sehr, also ziemlich positiv oder zumindest sehr nützlich unterwegs. Bei ihm ist wie im Barock die Melancholie nicht nur passiver Schmerz, sondern eben eine Art von einem kontemplativen Blick auf die Vergänglichkeit. Man weiß, Dinge vergehen, man hat vielleicht auch gerade einen Verlust hinter sich, aber dadurch, dass man melancholisch darauf blickt, werden so gesellschaftliche und historische Zusammenhänge sichtbarer gemacht oder eben auch biografische und sagen wir mal psychologische Zusammenhänge sichtbarer gemacht. Also man hat so eine ganz neue Erkenntnishaltung gegenüber der Vergänglichkeit, gegenüber dem Verlust, den man nicht hätte, wenn man eben nicht in diesen melancholischen Zustand kommen würde. Fand ich auch spannend. Gut, und wenn man natürlich, also ich brauche das eigentlich schon gar nicht mehr sagen, weil natürlich beschäftigen wir uns in jeder Folge aus irgendeinem Grund, weil man damit einfach alles lösen kann und besprechen kann mit Camus und mit Hannah Arendt. Ich will es eigentlich gar nicht wiederholen, weil also ich finde Melancholie und das Absurde sind eigentlich auch schon wieder Cousins. Und bevor ich zum 10. Mal sage, was will ich jedes Mal sagen, also damit ist es erstaunlich, auf wie viele Dinge man einfach Camus anwenden kann.
Ja, das ist universal anwendbar. Er ist quasi das Schweizer Taschenmesser der Philosophie.
Genau.
Ja. Eigentlich entsteht Melancholie ja dadurch, weil uns was fehlt. Mhm. Ne? Oder weil wir den Verlust durch irgendwas erkennen. So diese klassische Vorstellung von Melancholie ist ja eben tatsächlich die Form des Verlustes. Wir trauen, wie du gesagt hast, schon um einen Menschen, eine Beziehung, eine vergangene Zeit, was weiß ich. Irgendeine Möglichkeit oder manchmal sogar um eine Zukunft, die niemals wahr geworden ist, ne, die nie Wirklichkeit geworden ist. Also das heißt, Melancholie richtet den Blick ja erstmal zurück. Da war mal irgendwas und das ist nicht mehr da. Vielleicht. Aber Melancholie unterscheidet sich tatsächlich ein bisschen von Trauer, nämlich dadurch, dass sie nicht unbedingt verschwinden möchte. Weil Trauer ist irgendwann abgeschlossen. So, die will irgendwann in die Gegenwart zurückkehren. Und Melancholie kann sich so richtig schön, es sich geradezu gemütlich machen und einrichten und bewahrt diesen Verlust geradezu auf, wenn man so will. Das Witzige ist, wenn man weiß, dass etwas verloren gehen kann, also so diese melancholischen Menschen, ne? Wenn man die mal so nennen darf, so, die sehen ja die ganze Welt auch dementsprechend anders. Weil der Verlust nimmt den Dingen ja nicht nur irgendetwas, sondern er kann ihnen ja überhaupt erstmal Bedeutung verleihen. So wie dem Leben selbst auch, weil wir es nämlich verlieren können. So. Und da kommt natürlich Camus ins Spiel. Das ist doch klar. Weil wir verlieren Menschen. Wir werden älter, Beziehungen enden, Dinge verschwinden und irgendwann verschwindet auch unser eigenes Leben. Und da ist dann bei Camus, ist es dann eben so, dass man eben das Ganze wieder annehmen soll, ohne eine tröstende Erklärung für irgendwas zu finden. Ne? Nach dem Motto, der ist irgendwo in den Himmel oder sonst irgendwo. Das ist ja nun mal Camus. Ne? Das ist eben der Unterschied zu alles geschieht aus einem Grund. Oder es gibt vielleicht einen Grund, aber trotzdem kann ich weiterleben. Das ist ja, das wäre ja eher Camus. Ne? Es gibt vielleicht irgendwas, aber ich kann trotzdem weiterleben, aber eher nicht. So. Mhm. Es gibt eigentlich nichts, aber ich kann trotzdem weiterleben. Und nicht, es gibt, alles geschieht aus irgendeinem Grund oder alles hat so, wie soll man, es gibt ja auch Leute, die sagen, alles hat so seinen Sinn. So, da kann Camus natürlich gar nichts mit anfangen, ne? Das ist nun gar nicht für Camus, sondern Camus würde eher sagen, ja, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Grund gibt und selbst wenn, ist auch egal eigentlich, kann trotzdem weiterleben. So.
Genau, ja, zu wissen, dass die Welt halt den Sinn nicht liefert, sondern wir den entweder machen oder auch einfach so weitermachen.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, das und Kant ist eigentlich schon ziemlich melancholisch, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, das stimmt. Mhm. Das ist ja auch insgesamt sehr melancholisch. Das Leben an sich ist Melancholie. Du wärst geboren, um zu sterben. Was ist das für ein Quatsch? Weil diese, die Reproduktion, sind wir mal ehrlich, was ja der eigentliche Grund unseres Lebens ist, früher mal gewesen ist auf jeden Fall, was bei jedem Tier der Grund eines jeden Lebens ist, die gibt's nicht mehr. Diesen Grund gibt's nicht mehr. Bei den meisten Leuten, bei vielen, so. Gerade so in der sogenannten zivilisierten Welt, ja. Der ist weg. Und deswegen werden wir nur noch geboren, um zu sterben. Nicht wegen Reproduktion oder sonst irgendwas. Wir sind da und sind weg. Das ist schon ziemlicher Quatsch. Ne? Bei Kant können wir die Welt ja nicht einfach so erkennen, wie sie an sich ist, wissen wir ja, ne, weil wir das ja so an menschliche Bedingungen geknüpft ist und so weiter. Und da würde Kant vielleicht sagen, der Verlust verändert nicht nur das, was wir betrachten, er verändert auch denjenigen, der betrachtet. Nach einem Verlust ist dieselbe Welt nicht mehr dieselbe Welt. Obwohl ihre Gegenstände objektiv sich überhaupt nicht verändert haben. Das ist dieselbe Straße, das Lied ist dasselbe Lied, das Haus steht auch noch da. Aber wir hören und sehen anders. Nicht? Melancholie ist vielleicht Verlust und Erkenntnis zugleich. Vielleicht ist es sogar Bedingung. Sie entsteht ja meistens aus Erfahrung, dass etwas festgehalten werden kann oder sollte. Aber gerade diese Erfahrung kann ja unseren Blick auf die Welt schärfen. Nicht? Weil der Melancholiker weiß ja etwas, was der Glückliche im Moment des Glücks leider vergisst. Nämlich, dass alles, was uns etwas bedeutet, vergänglich ist. Das ist vielleicht eine gesündere Einstellung sogar. Nicht? Das heißt natürlich nicht, dass wir deswegen weniger glücklich werden sollten. Vielleicht genau das Gegenteil. Wer Vergänglichkeit, sagen wir mal, wenn Vergänglichkeit den Wert einer Sache nicht zerstört, sondern alles ewig da wäre, dann verliert es natürlich auch Wert. Und wenn aber Vergänglichkeit den Wert einer Sache nicht zerstört, sondern sichtbar macht, dann ist Melancholie nicht nur eine Lebensform des Rückblicks, dann kann sie auch Schule der Aufmerksamkeit sein. Wenn wir das Lied anders hören, wenn wir wissen, dass es das letzte Mal sein könnte, dass wir das Lied hören, wenn wir einen Menschen betrachten, dann betrachten wir ihn anders, wenn wir wissen, dass wir ihn nicht für immer haben. Und vielleicht hören wir sogar unser eigenes Leben anders, wenn wir begreifen, dass es endlich ist. Wenn wir das mal wirklich begreifen würden. Und wenn wir uns mal darauf konzentrieren würden, dass dem so ist und nicht immer nur alles dafür tun würden, das immer weiter nach hinten rauszuzögern. Das ist ja auch so, das ist die eigentliche Krankheit. Habe ich manchmal das Gefühl.
Das Verzögern, ja.
Das Verzögern, genau. Dieses Nicht-Akzeptieren, das wäre für Camus wieder eine Vollkatastrophe. Der würde sagen, seid ihr eigentlich alle irre. So hat er sich das nicht vorgestellt, wenn er gesagt hat, der Mensch soll lernen zu leben und zu sterben. Das ist, was er meint.
Ja.
Nicht?
An der Stelle wird Melancholie dann auch wirklich philosophisch interessant, weil sie einem genau dabei hilft, ne? Nicht zu resignieren, ja, oder genau, zu ignorieren, sondern irgendwie diese Erkenntnis zu gewinnen, zu benennen, was wir eigentlich verloren haben oder Angst haben zu verlieren, es nicht zu verdrängen, sondern dem in die Augen zu gucken, wie Camille von uns gerne möchte, diese Ambivalenz auszuhalten und diese Leere auszuhalten oder das Wissen um die zukünftige Leere auszuhalten und dann, auch wieder mit Camus, ne? Also was folgt daraus? Ich finde einerseits eine gewisse Maßhaltung, von der wir oft gesprochen haben bei Camus. Denn wenn alles vergänglich ist, müssen wir es gleichzeitig sehr genießen und darauf achten, dass wir es nicht quasi direkt in die Luft jagen, uns eingeschlossen. Aber auch, finde ich, eine gewisse Solidarität, denn wir leiden alle unter dieser gleichen Situation.
Na klar.
Dass wir Dinge verlieren, keinen Sinn haben und damit leben müssen und diese Ambivalenzen aushalten müssen und diese Verluste aushalten müssen. Also,
ja, außer du hast philosophischen Selbstmord begangen und bist, ja, nicht?
das kannst du auch machen, ist dann halt nicht mehr so solidarisch. Ich finde, das kann uns eigentlich doch auch total zusammenbringen.
Kann es, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, und da schließt sich der Bogen in dieser Sendung nämlich ganz wunderbar, wenn wir jetzt noch mal über das Album nachdenken, über Lost Weekend, ne, von Phoebe Bridgers. Was war denn, also sie sagt ja nicht, der Verlust hat mir eine große Wahrheit offenbart. Darum geht es ja nicht in diesem Album. Überhaupt nicht. Sondern sie sagt ja, das ist passiert, es tut weh, es ist manchmal absurd und trotzdem sitze ich hier und erzähle dir davon und versuche irgendwie weiterzuleben. Das ist doch eigentlich fantastisch, das ist doch, mehr Camus geht doch eigentlich gar nicht. Sie hat doch Camus verstanden. Das ist doch die moderne Form der Melancholie vielleicht. Nicht den Verlust zu überwinden, sondern mit ihm weiterzuleben, ohne ihn verleugnen zu müssen. So. Also, dann wäre vielleicht gar nicht die Frage, ist Melancholie Verlust oder Erkenntnis, sondern kann Erkenntnis überhaupt entstehen, ohne dass wir vorher etwas verlieren? Gute Frage.
Da würde ich sofort sagen, ja. Schon allein aus der Angst der Zukunft, in der man was verliert.
Zum Beispiel. Wir verlieren ja ständig irgendwas. Die Zeit, nicht wahr? Die Tage, die Wochen, die Jahre, die Jugend, was auch immer wir verlieren. Wir gewinnen zwar auch immer was, aber das, was wir gewinnen, wollen wir gar nicht so gerne haben. Wie wir Menschen so sind, ne? Da sind wir wieder bei Odo Marquardt. Wir wollen ja immer alles auf einmal haben. Und dafür ist unser Leben leider nicht groß genug. Und das funktioniert nicht. Das Leben eines Menschen ist zu kurz für diese ganz großen Sachen. Da würde ihm Camus sofort zustimmen und sagen, ja, genau. Nicht? Das ist, und deswegen, ich glaube, wenn man Melancholie, es gibt ja so eine Melancholie, die treibt, und eine Melancholie, die, sagen wir mal, paralysiert, die gibt es ja auch. Mhm. Und solange die Melancholie treibt, solange du dadurch zu Erkenntnissen kommst, oder sagen wir mal so, solange Melancholie dir Wertschätzung gegenüber den Dingen und deinem eigenen Leben und deinem eigenen Ich gibt, ist das doch vollkommen okay. Solange es nicht pathologisch wird, natürlich. Und in ein Krankheitsbild mündet. Solange ist es doch super. Finde ich.
Ja.
Nicht wahr?
Ich bei dir. Und es gibt so tolle Kunst, nur weil es Melancholie gibt. Also,
The Cure.
Allein deswegen. Ja,
Albert Camus. Also, die auch zusammenhängen. In dem Fall. Hervorragend. Ja. Also, was sollen wir dazu sagen? Wir haben uns mal wieder unfassbar klug zu Dingen geäußert. Und immer wenn wir uns unfassbar klug zu Dingen äußern, dann kommt danach Folgendes. Bier?
Bier.
Bier. So, ihr Lieben. Wir sind bei der Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH und Co. KG. Das ist eine mittelständische Brauerei im Stadtteil Distelhausen in Tauberbischofsheim. Das liegt in Tauberfranken. Das liegt so südwestlich von Würzburg im fränkischen Teil von Baden-Württemberg. Auch das gibt es. Franken ist nämlich nicht nur Bayern, also im Bundesland Bayern, sondern das liegt auch im Bundesland Baden-Württemberg zum Teil. Nun, die Brauerei wurde 1811 als Brauerei Wohmann gegründet. Die verwendeten Rohstoffe stammen überwiegend aus der Region. Die Brauerei gehört den Freien Brauern an. Bereits seit 1956 beteiligt die Brauerei ihre Mitarbeiter in verschiedener Form am Gewinn. Seit 2014 ist die Brauerei Mitglied im Slow Brewing e.V., also eingetragener Verein. Ist natürlich alkoholfrei das Ganze. Wir haben es mit, ich weiß nicht wie viel Plato zu tun, wir haben es mit weniger als 0,5 Alkoholvolumenprozenten zu tun und wie viel Hopfenbittere wir haben, weiß ich auch nicht. Wir haben Brauwasser, helles Gerstenmalz, dunkles Karamellmalz, Aroma und Bitterhopfen. Welche, wissen wir nicht. Öffnen wir das Ganze mal und gießen es ins dafür vorgesehene Glas. So. Ui, da ist aber eine Menge Kohlensäure drin, wa?
Mhm.
Ja, das ist sehr heller Bernstein. Nicht ganz so hell wie Flensburger, aber immerhin. Wobei, doch.
Ja, sieht aus wie ein Pilz eigentlich. Ne?
Ja, sieht aus wie ein Pilz, ne? Kann man so sagen. Ja, und ist auch ein Pilz nebenbei. Genau. Ja. Schaum ist erstaunlich stabil.
Eher ungewöhnlich.
Sehr, sehr feinporig auch. Da wollen wir das Ganze mal verriechen, ne?
Oh ja.
Oha, ja. Sehr gern, also sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr Dingenskirchen hier. Wie heißt denn dieses ganze getreidig?
Ja, ja, ich dachte auch gleich brotig, ohne Ende.
Absolut.
Schon fast körnig, ehrlich gesagt, weil das ist eher so vollkommen Brot.
Voll. Versperrt mir der Schaum hier. Boah, der ist aber, da ist aber eine Menge Alkohol, sag ich schon, eine Menge Kohlensäure drin. Junge, Junge.
Ich finde, es riecht auch schon, als wenn es eher bitter werden würde.
Ach. Warte mal. Ist da nicht auf der Flasche, ist doch hinten. Oder war, wo war denn das? Hinten oder vorne? Ich weiß gar nicht, irgendwo haben die das doch. Ja, ja. Hier. Also die Hopfennote soll so ein bisschen über die Mitte sein.
Mhm.
Ja. Soll nicht so besonders malzig sein, sagen sie. Und ist slow gebrewt, sagen sie.
Slow gebrewt, okay.
Ja, mal gucken. Mhm. Ja, der Schaum ist erstaunlich. Also wie beim Weizen, ey. Was ich noch nicht so habe, sind Früchte, ne?
Nee, gar nicht, das stimmt. Das ist einfach sehr brotig.
Ja, tatsächlich. Ja, wollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann Prost.
Prost.
Mm. Das
ist schön voll, ne? Für so ein alkoholfreies Bier, schön voll und eindeutig auch eher bitter, aber lecker.
Mm. Das könnte wieder Bier für meine Mutter sein, weil die trinkt gerne alkoholfreie Biere, aber sie mag keine süßlichen Biere.
Mm. Ja, das passt wirklich gut. Ja, das ist eindeutig, also der Hopfen steht im Mittelpunkt.
Ja.
Ich finde es im Allerdings. Abgang fast schon so ein bisschen trocken, ehrlich gesagt, aber es ist
Bei trocken bin ich noch nicht.
Bittere bleibt so kurz da, aber ich finde, das passt durch dieses durch diesen Pilzcharakter passt das sehr, sehr, sehr gut mit der Bittere. Das ist echt einfach.
Und interessanterweise würde ich dieses Bier auch nicht als Sommerbier bezeichnen.
Nee, stimmt.
Das ist ein Herbstbier.
Mhm.
Das passt komplett in diese Jahreszeit. Naja, also wir haben noch Spätsommer, aber...
In die kommende Jahreszeit.
In die kommende Jahreszeit, in ein paar Tagen haben wir meteorologischen Herbst, also da passt das gut rein. Ja, du hast recht, das hat, ja, so vom Körper her würde ich sagen, so Einbäcker-ish.
Mhm.
So, Lesk.
Interessant. Das ist also nichts für Leute, die sich nicht entscheiden können zwischen Limo und Bier, sondern...
Ja, nee, genau.
Das ist eindeutig sehr, ja, das, sehr nah am Pilz.
Das ist, glaube ich, was... Das ist natürlich schade, das kriegst du hier oben wahrscheinlich so richtig gar nicht. Mhm. Ja, fruchtig, nicht so wirklich.
Ja, also für alle unsere baden-württembergischen Hörerinnen und Hörer, glaube ich, haltet mal Ausschau nach
Absolut.
Dem nächsten Häuser Alkohol.
Und nicht nur Baden-Württemberg, alles so hier, Dingenskirchen. Na, wo ist es denn doch genau gewesen jetzt? War doch irgendwo, wo war es doch gleich nochmal? Ach ja, Würzburg. Südwestlich von Würzburg, genau. Da so dieses Ganze da unten da, hier, wie heißt denn das andere da, hier, Dingens da, wo Jaspers auch gewohnt hat. Wie heißt denn diese Stadt mit H da unten?
Stadt mit
H. Ja, wie hieß denn die da? Ach, Mannheim und Dingens und hier, ich würde mal sagen Hildesheim, aber sowas ähnliches. Herrgott, wie hieß denn diese Stadt noch? Ganz bekannte Unistadt halt.
Heidelberg.
Ja, richtig.
Ja.
Genau. Hm. Stadt mit H, sag ich doch.
Ja.
Hildesheim, Heidelberg, Hannover. Weiß ich nicht.
Hauptsache Süden, ne?
Also. Ja, genau. Außer Hamburg. Hamburg ist okay. So nämlich. Nein, Heidelberg ist auch okay. Das ist auch einer der Städte, wo ich unbedingt nochmal hin muss, weil da ja Jaspers zugegen war und ja Hannah Arendt logischerweise dementsprechend auch.
Gibt es da Museen? Und
ja, ja, das gibt da glaube ich schon Museen auch, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir haben sowas von Hannah Arendt hier in Deutschland gar nicht so richtig.
Ah, doch, bestimmt. Das würde mich ja wundern. Liebe Hörerinnen und Hörer, weist uns doch mal hin auf gute Museen und sonstige Städte,
die,
sich mit Hannah Arendt beschäftigen. Ja, gut. Also wenn ich mir so angucke, was Städte und Gemeinden teilweise herkonstruieren, um irgendwie einen Bezug zu einer prominenten Persönlichkeit zu machen, ich glaube, kann man sich sehr gut vorstellen, dass das irgendein Ort getan hat.
Also sie kommt ja aus Hannover, also beziehungsweise aus Linden war es ja damals noch.
Ja, dann...
da gibt es ein großes Ding, gibt es da, wie heißt denn das hier, so ein Dings an der Wand, so ein großes, übergroßes Graffiti-Dings. Mhm. So ein Porträt von Hannah Arendt. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, wo es ein Hannah Arendt-Museum gibt. Also Königsberg geht ja nun nicht mehr. Sonst gäbe es da bestimmt ein riesen Kant- und Arendt-Museum.
Es gibt viele Ausstellungen über sie, aber es gibt den Hannah Arendt-Raum in Hannover. Hm. Das Hannah Arendt-Center in Oldenburg.
Ha, ha, ha. Ja, gut, klar, Jaspers. Hm. Das ist bestimmt die Karl-Jaspers-Uni. Nee, aber nein, aber es gibt da, glaube ich, ein Institut, ein Karl-Jaspers-Institut da, glaube ich. An der Uni Oldenburg.
Ja, aber sie hat tatsächlich
ein
Center.
Was hat sie?
Seit 99, das Hannah-Arendt-Center. Hm.
In Oldenburg.
In Oldenburg an der Uni. Ah. Ja. Aha. Nee, in Deutsch heißt es Forschungsstelle Hannah-Arendt-Zentrum. Ich hatte nämlich gerade ein englisches Ergebnis. Da hieß es Center, aber es ist die Forschungsstelle Hannah-Arendt. Mhm. Gegründet von Professor Dr. Antonia Grunenberg. Institut für Philosophie. Gut, wieder was gelernt.
Da, ja. Die Karl von Ossietzky-Uni. Ah. Das ist ja der Herausgeber von wem gewesen? Kurt Tucholsky.
Ach.
Ja, ja.
Kurt Tucholsky, einer der vier Leute, von dem alle Zitate im Internet stammen.
Ist das so?
Deutschsprachigen jedenfalls. Das ist immer Hermann Hesse, Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht oder Goethe.
Oha.
Oh, Albert Einstein, okay, 5.
Ah. Ich wusste gar nicht, dass die Karl von Ossietzky. Ah, interessant. Spannend. Ich wusste gar nicht, dass hier so eine Riesen-Uni da überhaupt, das ist ja sowas.
Und du hattest natürlich recht, das Ganze ist im Jaspershaus untergebracht.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Da kommt er ja her.
Seit 3 Jahren, interessanterweise. Sagt die Website.
Der gut. Kommt da ja weg.
Hm? Ja. Nee. Zurück zu unserem Distelhäuser,
ja, yes,
das müssen
yes,
wir
yes.
noch bewerten. Ja, also.
Ja, also ich bin durchaus angetan, muss ich sagen. Da würde ich doch mal, das ist jetzt kein kompliziertes Bier, aber das muss es auch gar nicht. Ich finde nicht, dass es dynamisch ist. Ich finde es ein bisschen gemütlicher. Ich finde es ein bisschen herbstlicher. Ich finde, dieses Bier bekommt von mir, das Bier bekommt von mir 5 Punkte.
Ja, da schließe ich mich sofort an. 5 Punkte passt. Es ist, ne, es ist solide, es ist sehr alltagstauglich.
Ja.
Lecker.
Vor allem nicht süß.
Gutes Bild. Genau, nicht süß. Nicht spektakulär, aber einfach gut.
Mhm. Finde ich auch. Dann haben wir verkostet das Distelhäuser alkoholfrei. Und es gab 5 Punkte von Jenny und 5 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder 2 Alben, ein philosophisches Thema und am Ende auch ein alkoholfreies Bier.
So ist es. Wir hören in der nächsten Woche mehr alte Bekannte, nämlich Interpol mit This Mirror Weighs a Ton. Sehr schöner Titel. Mhm. Dann hören wir außerdem Impure Wilhelmina mit Le Sanglot.
Ja, selber schuld. Ich habe das nicht ausgesucht. Also.
Ja, Franzosen wieder. Das muss man erstmal umstellen hier. Außerdem sprechen wir über die Philosophie im Jazz. So. Mhm. Und verkosten einen Kautzen alkoholfrei.
Sehr gut. So machen wir das. Ihr dürft uns gerne teilen, wo ihr nur könnt und gerne auch kommentieren, wenn ihr mögt. Wo man das machen kann, wisst ihr ja. Bei Mastodon, bei Blue Sky auf unserer Homepage. Oder eben auch bei Spotify oder Apple Music. All das würde uns sehr freuen. Wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um. Dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.